Herzlich willkommen zur 30. Folge von Bratiring, die Zusammenkunft. Euer Podcast für die gute Laune, gute Unterhaltung und gutes Wetter, hoffentlich. Mal schauen, denn wir sind nicht zeitintensiv unterwegs, sondern beziehungsweise zeitabhängig unterwegs, diese Folge und auch die nächste. Ich bin David und wie immer bei mir ist Jenny.
Einen wunderschönen guten Tag. Hast du gerade meinen Namen vergessen?
Nein.
Du hattest so ein Loch.
Das, Moment. Das habe ich öfter. Nennt sich Nase. oder Mund, je nachdem.
Ja.
Es ist tatsächlich so, dass ich die Anmod so lange gemacht habe, dass ich dann plötzlich in die Bredouille kam, dass ich dachte, oh scheiße, ich muss unseren Namen noch nennen.
Oh, da war was. Moment.
Ja,
nein,
genau.
Der Podcast besteht nicht nur aus Anmoderation. Wie heiße ich nochmal? Ja, so fühle ich mich gerade ein bisschen, ne?
Ja, aber das Gute ist, wenn diese Folge rauskommt, dann wirst du dich hoffentlich komplett anders fühlen, weil du im Urlaub bist.
Das stimmt. Ich möchte aber kurz anmerken, ich verlasse nicht das Land und ich bin Selbstversorger.
Ja, okay. Ja, ich glaube, das muss man heutzutage leider sagen.
Das sage ich jedem meiner Kunden. Es ist immer sehr kreativ.
Ja. Mhm. Gut, antworten die dann mit Malle ist nur einmal im Jahr oder?
Ich habe jetzt kein Wort verstanden. Guck mal, fängt schon wieder gut an.
Ich sagte, antworten deine Kunden dann mit Malle ist nur einmal im Jahr oder wie genau sieht dann die...
Nö, die eine Kundin hat gesagt, nee, Schweden finde ich viel schöner.
Mhm.
Und die anderen Kunden...
Ich hätte gesagt, ich finde Schweben auch schöner, aber tja, naja, geht halt nicht.
Ja, ich finde, wäre vieles schön, ne? Aber, ja, und die anderen Kunden wirken immer etwas erleichtert.
Ah, okay.
Ja? Weil die haben ja, ich komme aus dem Urlaub wieder und ja, ich habe dann tatsächlich trotzdem noch ein paar Tage frei und natürlich lasse ich mich trotzdem, dass ich das Land nicht verlasse, bei Anreise in den Urlaub testen, bei Abreise vom Urlaub testen, selbstverständlich. Außerdem bin ich vollständig immunisiert, das kommt noch dazu. Aber jetzt habe ich den roten Faden verloren, aber ich, ja, Punkt. Ich habe gerade voll den roten Faden verloren. Nein, sie wirken immer sehr entspannt. Also viele Kunden denken dann, ah, wo geht's denn hin? Fliegen sie weg? Ich so, nee, ich bin in Deutschland, fahre mit dem Auto, bin Selbstversorger. Ach so, ja, schön, dann würde ich gerne einen Termin machen.
Ah.
Ist mir auch ganz lieb so, weil wenn meine Kunden schockiert sind, dass ich Urlaub mache oder besser gesagt in Urlaub fahre, dann scheinen die das ja irgendwie verstanden zu haben. Finde ich
ja,
nicht übel.
Schon.
Finde ich nicht übel. Auch wenn das, ich habe dich vorgewarnt, ich habe eine neue Maskengeschichte, weil ich habe ich habe einen neuen Kunden. Ich musste ein bisschen lachen. Er ist etwas, okay. Er ist knapp an die 90, also noch in den 80ern, aber knapp an die 90. Und er trägt auch FFP2-Maske und alles ist toll, er hält sich dran und ist auch einen ganz sympathischen und lieben, aber er hat einen ganz, ganz kreativen Tick. Er hört etwas schlecht, was nicht das Problem ist. Aber jedes Mal, wenn er mich nicht gehört hat, nahm er seine Maske vorne und zog sie nach vorne. Also so ein Stück vom Gesicht weg. Und sagte, bitte? Wenn er sonst geredet hat, hat er das nicht. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, er denkt, wenn er die Maske vom Gesicht wegzieht, hört er besser.
Ich hätte jetzt gedacht, dass er einfach näher an dich rangeht und versucht, ein bisschen zu kuscheln, weil das kenne ich tatsächlich von Leuten, die nicht so gut hören. Und
ja, das kenne ich auch.
Aber in der jetzigen Zeit das halt trotzdem noch machen. Und das ist halt auch irgendwie kreativ.
Weißt du, ich habe da einen unglaublichen Vorteil. Ich bin Fußpflegerin, wie du da weißt. Oder alle anderen mittlerweile auch,
Stimmt.
weil ich es 200 Mal erwähnt habe.
Du bist immer in der körpernahen Tätigkeit.
Das bin ich, ja. Aber wenn du einen Kunden hast, der älter ist und schlecht hört, ich sitze an den Füßen. Die kommen zu mir, weil sie an die Füße nicht mehr rankommen, David. Die kommen mir nicht zu nah. Das können die gar nicht. Das ist echt praktisch. Ja.
Sehr deswegen. Gut.
Nein, aber er zog die Maske immer liebevoll weg und sagte immer, hä? Was ich, na. Es war einerseits
vielleicht,
süß, andererseits habe ich mir gedacht, lass die fucking Maske in Ruhe jetzt, Junge. Aber gut.
Vielleicht hat er auch versucht, so das zu bündeln, so dass quasi dein Schall in die Maske geht und es dann an seinem Ohr so vorbeifliegt.
Okay, das wäre eine ganz kreative Art. Ich meine, gut, ich bin auch einer von denen. Wenn ich einen Parkplatz suche, mache ich mein Radio im Auto leiser, weil ich sonst nichts sehe.
Ach so, ich dachte, du bist so ein Mensch, der Menschen nicht in die Augen guckt, weil
das mache ich auch nicht.
Ja, aber ich meine, ich rede jetzt davon, wenn du mit denen redest, dass du dann quasi, wenn du dich mit denen unterhältst, eher so den Tick hast, dein Ohr näher an sie ranzuhalten und dadurch natürlich nicht sie anschaust, was eigentlich die höfliche Variante wäre.
Ja, sagen wir es mal so, also ich schaue Menschen nicht an, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich das Ohr näher ranbringe und versuche zu kuscheln. Also wenn ich mit Menschen rede, versuche ich generell Abstand von diesen Menschen zu bekommen. Also, ja. Nein, ich finde es, ja, ich weiß, ich finde es immer unangenehm, Menschen in die Augen zu gucken und ich kann das tatsächlich auch nicht lange. Und ich wirke deswegen auch immer sehr unhöflich. Das musste ich im Laden erst lernen. Das war schwierig.
Musstest du lernen, Menschen in die Augen zu gucken oder musstest du lernen, dass das unhöflich ist?
Nee, dass das unhöflich ist, wusste ich vorher schon, aber vorher habe ich einfach einen Scheiß drauf gegeben.
Ja. Okay.
Ja, da habe ich an der Tankstelle gearbeitet. Was interessiert mich denn Hans-Dieter, der sich Zigaretten kauft? Jetzt mal ernsthaft, ich sehe den nie wieder. Ich war nett, ich war freundlich, ich war respektvoll, ich habe sie gut behandelt. Aber ich habe jetzt nicht den Schambolzen raushängen lassen und habe dann tiefe Blicke geschmissen. Das war jetzt nicht so mein Favorit. Nur im Laden,
ja, okay,
geht das schlecht.
Verstehe ich dann auch. Ja, ja, ich sehe es ein.
Das meine ich damit. Deswegen. Aber ja.
Man möchte ja auch nur irgendwie
Abstand.
Leben.
Ja, auch nur Abstand.
Auch Abstand.
Ich will doch nur meine Ruhe. Mehr will ich doch gar nicht. Ich weiß auch nicht, was ich mir damals gedacht habe, als ich gesagt habe, Mama, ich möchte einen Job haben, wo ich mit Menschen arbeite. Wie naiv ich war. Was war denn da los mit mir?
Wahrscheinlich warst du noch ein anderer Mensch. Und naja, jetzt ist zu spät.
Ja, ich war dumm. Menschen sind komische Konstrukte.
Ja, Menschen sind sehr eigen. Menschen sind definitiv Individuen.
Ja, und jetzt alle zusammen.
Insofern, also so Menschen sind was ganz Eigenes auf jeden Fall.
Ja, Menschen sind spannend. Das merke ich immer wieder. Aber ich habe ja auch einen Job, wo ich mit Menschen zu tun habe. Juhu.
Ja, siehst du. Und dadurch siehst du sie in allen erdenklichen Varianten.
Weißt du, prinzipiell, ich mag Menschen, so ist es nicht.
Ich nicht, das ist das Gute. So passen wir wieder zusammen irgendwie.
Eigentlich mag ich Menschen auch nicht. Also ich mag Menschen aus Entfernung. Ich beobachte Menschen sehr gerne, weil ich das Verhalten von Menschen sehr interessant finde. Aber ich möchte mich mit Menschen eigentlich nicht gerne, ja, ich möchte nicht, dass sie ihr Verhalten an mir ausprobieren.
Dann ist, glaube ich, Reality TV wirklich das Beste für dich.
Reality
das ist ja
TV
quasi
ist
genau, dass du, also so Big Brother anzugucken, ist dann ja quasi genau das, was du möchtest, weil du siehst diese Menschen, du siehst, wie sie agieren und interagieren, aber du musst niemals mit ihnen interagieren.
Das ist traumhaft, ja, das muss ich zugeben. Der Unterschied ist einfach nur, Big Brother finde ich wieder scheiße, weil die sind sich ja darüber im Klaren. Das hört sich jetzt an, als wäre ich voll der Stalker, Moment mal. Das hört sich schwierig an. Aber wenn du zum Beispiel, also ohne Pandemie, in einem Café gesessen hast, das habe ich total gerne gemacht. Wenn man dann so in einem Café in irgendeiner Fußgängerzone gesessen hat und dann sitzt man da mit seinem Kaffee und trinkt den schön, das Leben ist toll und du beobachtest die Menschen, die da so dran vorbeilaufen. Und ich bin immer der Meinung, man erkennt den Menschen schon sehr vieles. Er erkennt den Menschen schon sehr vieles an. Ja, okay. Du weißt, was ich meine. Man erkennt anhand des Ganges, der Mimik, der Laune, die so versprühen, fröhlich vor sich hin. Man erkennt vieles und das finde ich unglaublich interessant. Das meine ich damit. Also ich sitze jetzt nicht im Gebüsch und guck in Fenster. Das meine ich nicht. Außerdem habe ich Angst im Dunkeln.
Stehst du denn am Fenster und guckst in Fenster?
Ich habe Angst im Dunkeln. Ich mag dunkel draußen. Ich mag draußen im Dunkeln nicht so.
Ich mag dunkel draußen nicht, ja. Okay.
Nein. Ja, deswegen. Und da ich Angst im Dunkeln habe, ist das so eine Sache für sich. Aber auch ohne, auch im Hellen stehe ich nicht im Busch. Ich möchte niemanden stalken, Mann. Stalking ist nicht toll.
Nee, aber ich meine, trifft das dann, also ist es dann schon Stalking oder ist es nur eher Voyeurismus?
Ich glaube, das ist Voyeurismus. Also, das, wenn ich im Busch stehe und jemandem ins Fenster gucke, finde ich persönlich, dann ist es egal, was es ist krank. Wenn ich im Café sitze und Leute angucke, tendiere ich eher zu einem minimalen Voyeurismus, dass ich mir die Menschen angucke.
Aber was ist, wenn du im Café sitzt und gegenüber vom Café sind Mietwohnungen und du guckst mal kurz ins Fenster rein.
Dann ist das eine Grauzone und trotzdem verdammt unhöflich. Das macht man nicht. Ich meine, ich bin auch einer von denen, mir fällt es tatsächlich schwer, wenn ich draußen im Dunkeln durch die Gegend laufe und ich laufe an Erdgeschosswohnungen lang, wo dann wirklich Fenster hell beleuchtet sind, dass ich dann nicht mal darüber gucke, das fällt mir, aber ich starr da nicht da rein, das finde ich ganz grausam. Ich möchte auch in meinen eigenen vier Wänden auch meine Ruhe haben.
Ja, dann hol dir keine Erdgeschosswohnung.
Da warst du selber schuld, wo wohnst du auch da?
Ich meine, jeder kann sich irgendwas holen, also kann sich Gardinen anschaffen oder sonstiges.
Da gebe ich dir vollkommen recht, aber nimm doch zum Beispiel mal die Illusion davon, dass du wirklich der Meinung bist, man sieht dich nicht. Das hat man nämlich zum Beispiel mal beim Badezimmerfenster. Ich habe dieses hübsche, gekruselte Fenster. Kennst du das, wenn die Glasscheiben so in sich so leicht, ne, damit man nicht durchgucken kann?
Ja, genau.
Das stimmt auch insofern, du kannst dich rausgucken. Wenn aber von draußen jemand reinguckt, dadurch, dass du weiter entfernt von diesem Fenster stehst, kann man dich trotzdem sehen, wenn auch verschwommen. Es ist nicht so, dass man dich nicht sieht.
Ja gut, aber ich meine, ich glaube, es geht ja auch um das genaue Sehen und nicht um das Verschwommene, oder nicht?
Ja, natürlich, aber wenn da einer unter der Dusche, wenn ich zum Beispiel unter der Dusche stehe, kannst du mich perfekt durch dieses Fenster sehen. Ich habe mich damit arrangiert, dass meine Nachbarn wissen, wie ich nackt aussehe. Es ist mir egal mittlerweile. Moment.
Wieso? Okay, jetzt habe ich eine wichtige Frage dazu. Warum weißt du das, dass die dich perfekt sehen können?
Das weiß ich aus einem ganz bestimmten Grund. Ich bin früher mit einem Bus zur Schule gefahren und der ist an einer Wohnsiedlung vorbeigefahren, im Dunkeln. Und jedes Mal, wenn ich da vorbeigefahren bin, stand jedes Mal um die gleiche Uhrzeit, weil der Bus fährt ja ungefähr, zu der Zeit war er noch irgendwie gleichmäßig vor der Uhrzeit da, und es stand immer ein Mann unter der Dusche. Wenn ich im Bus gesessen habe, habe ich also dieses Badezimmerfenster gesehen und jedes Mal stand dieser Mann unter der Dusche und ich habe ihn jedes Mal gesehen. Deswegen weiß ich ganz genau, dass man durch diese Fenster traumhaft durchgucken kann.
Ah, das ist dann diese Grauzone, von der du redest.
Es ist mir aufgefallen, weil ich im Bus saß, ich habe rausgeguckt, ich habe Musik gehört, ich habe nicht drüber nachgedacht und dachte mir, warum hat der Mann nichts an? Das war so ein bisschen mein Problem. Und dann saß ich da so.
Das ist seine Wohnung, verdammt.
Ja, ich war verwirrt. Da muss ich wirklich recht geben. Toll, meine Eltern sind im Urlaub und haben mir gerade ein Urlaubsfoto geschickt.
Sehr schön.
Ja.
Aber weißt du, lustigerweise, ohne dass du es wusstest, hast du mir perfekt in die Karten gespielt.
Habe ich das?
Ja, denn tatsächlich wollte ich mit dir über ein etwas schlüpfrigeres Thema reden.
Oh, ich höre dir zu, David. Worum geht's?
Okay, das klingt komisch, aber pass auf. Und zwar wollte ich darüber reden. Ist dir der Begriff Kink-Shaming ein
ich habe ihn also schon mal gehört, aber ich weiß nicht, was es heißt.
Es heißt quasi, dass man quasi andere für ihre Vorlieben, also weniger Vorlieben als wirklich Fetische, verurteilt. Und so Konsens in der öffentlichen Debatte darum ist quasi, dass man es nicht macht.
Okay. Was jetzt das verurteilen oder die Vorlieben?
Die verurteilen. Verurteilen. Ah, okay. Also, dass man so sagt, das, was zwei, also solange es natürlich im Kontext von zwei erwachsenen, vollmundigen Menschen geschieht, im Einverständnis beider.
Ja, dass, also solange es den legalen Bereich nicht verlässt.
Exakt, das ist da, okay. Dass man da eigentlich nichts verurteilen sollte. Mhm. Und ich habe das auch lange Zeit so gesehen, oder beziehungsweise ich sehe es größtenteils immer noch so. Allerdings habe ich jetzt letztens einen sehr interessanten Take dazu gesehen, den der mich doch so ins Grübeln kommen ließ. Mhm. Und wo ich dann so anfing zu hinterfragen, okay, ist das wirklich alles, also sollte man da wirklich nicht verurteilen, beziehungsweise weniger verurteilen, sondern sollte man bei einigen Sachen nicht einfach hinterfragen, warum das so ist und warum Menschen das machen oder darauf stehen und das vielleicht auch mal kritisch hinterfragen. Also die das Beispiel, was da jetzt zum Beispiel genannt wurde, war, dass eine Person meinte, sie wird immer King Shame, wenn es darum geht, dass ein erwachsener Mann, ich glaube, es ging dabei so um einen, der um die 30 oder 40 oder so ist, sich quasi eine gerade legale weibliche Person sucht und mit ihr so Rollenspiele macht, als wäre sie eine Fünfjährige.
Ja. Okay.
Wo die Person halt dann so meinte, es ist halt, es ist ein, also, es ist ein sehr kritischer Bereich und es ist ein sehr großes Machtgefälle, was da zwischen den beiden Parteien auch irgendwie ist und irgendwie suggeriert das auch, dass es bei solchen Fetischen meist darum geht, dass in dem Fall war es, also dass vor allen Dingen Männer halt ihre Dominanz ausspielen müssen, auch in diesem Bereich und dann quasi den illegalen Bereich in den legalen reinheben dafür sozusagen.
Ja gut, aber ja, das ist ja ein tolles Thema.
Ja, ich hab dich vorgewarnt.
Also. Das hast du ja, das stimmt. Okay, jetzt also die Frage, zu der du möchtest.
Ja. Die Frage ist einfach, wie stehst du dazu? Also findest du solange alles quasi im legalen Raum stattfindet, ist es egal, was zwei Menschen im Schlafzimmer tun? Oder ist es wirklich so, dass du so sagst, so, okay, einige Sachen sollte man dann vielleicht doch mal kritischer hinterfragen, ob das alles so vernünftig, gut, was weiß ich, irgendwas ist?
Okay. Sagen wir es mal so, ich tendiere erstmal dazu zu sagen, dass solange es den legalen Bereich nicht verlässt, dann ist mir eigentlich egal, was Menschen in ihren Schlafzimmern machen oder wo auch immer. Aber ja gut, aber ich finde tatsächlich, wie soll ich das jetzt sagen? Gerade bei dem, wenn du jetzt sagst, du hast einen 30-Jährigen, der eine gerade 18-Jährige mit Rollenspiel dazu bringt, so zu tun, als wäre sie eine 5-Jährige. Das ist tatsächlich, es läuft ja unter Fetisch oder Vorliebe, wenn man es jetzt nehmen möchte. Und der gute Mann ist deswegen nicht zwangsläufig pädophil.
Ja,
eigentlich ist er nicht pädophil.
Man könnte jetzt Hebephilie unterstellen, weil eben wegen des Faktors gerade 18-Jährige oder so, weil aber das wäre halt auch nur eine Unterstellung. Aber ich weiß halt nicht so, weil ich meine, klar, natürlich, BDSM, also das fällt, glaube ich, auch so teilweise in den Bereich BDSM unter dem schönen Begriff Ageplay.
Es fällt alles unter BDSM, wenn du nicht im Dunkeln, bei geschlossenem Fenster, in der Missionarsstellung, im Bett unter der Decke liegst.
Das ist glaube ich, ein bisschen viel.
Du rutscht einfach so schnell in diese softe Zone vom BDSM rein, was sich völlig falsch angehört hat. Aber du weißt, was ich meine. Ach, weißt du, David.
Was?
Weißt du, lach mich aus. Ist kein Problem.
Ich lach dich nicht aus. Ich find's nur sehr witzig.
Ja, aber es ist doch wirklich so. Ab dem Zeitpunkt, wo du vielleicht mal ein bisschen fester zupackst und der Partnerin dabei vielleicht minimal wehtust, kannst du es weitläufig direkt als BDSM betiteln. Grob gefasst.
Ja.
Ganz grob.
Ja, wahrscheinlich würden die Hardcore-Leute jetzt sagen, nein, kein wahrer BDSMler macht das ohne irgendwas Besonderes, was wir jetzt außer Acht lassen. Aber, naja.
Ja, gut, aber, naja, du weißt, was ich meine. Alles außer Blümchensex und sind wir jetzt mal ganz ehrlich. Ich meine, wir brauchen, egal. Reden wir nicht drüber. Nein, wo ich mein Gedankengang redet gerade bei dem, ich hänge immer noch bei dem 30-Jährigen und der 18-Jährigen. Selbst wenn er pädophil wäre. Und, also, wir nehmen jetzt an, der gute Mann wäre pädophil. Er nimmt sich eine 18-jährige Frau zur Partnerin, die damit einverstanden ist, ist eine an sich glückliche Beziehung. Und statt sich in den illegalen Bereich zu begeben, lebt er seine Pädophilie aus, indem er mit seiner Partnerin Rollenspiele macht. finde ich tatsächlich um Klassen besser als alles andere, wenn die Partnerin davon weiß.
Ja, das ist jetzt also die Frage, ne? Aber ich, tatsächlich will ich da auch gar keine Pädophilie unterstellen. Also ich glaube, es ist halt wirklich so, dass die Person da halt wirklich davon sprach, dass es da halt um das pure Machtgefälle geht, so von wegen so da, um die pure Ausübung von Macht und das ja, gut. Das wird, also das habe ich auch schon öfters gelesen, dass es halt sehr stark mit BDSM negativ in Konnotation steht. Wobei es natürlich eigentlich beim richtigen BDSM so um hundertprozentige Zustimmung und sonstiges. Also du machst da quasi nichts, ohne dass dein Partner damit okay ist, eigentlich. Na, ist aber natürlich nutzen das trotzdem viele aus und sagen dann, das ist BDSM, aber in Wirklichkeit wollen sie einfach nur ihre Macht ausüben und das ist natürlich falsch.
Ja gut, aber wenn es BDSM ist und man das als BDSM betitelt, dann wird der Partner auch relativ schnell merken, dass es kein BDSM ist, wenn es über die Grenzen hinausgeht oder wie heißen die Wörter nochmal?
Ja, aber wissen die das unbedingt? Das ist halt so, dass das ist auch so ein Problem irgendwie, dass vor allen Dingen so bei Jüngeren, die vielleicht mal so gerade den ersten Partner hatten oder sowas, und der denen dann sagt, ja, wir machen jetzt BDSM und das ist das und das und dann setzt man sich nicht damit auseinander und dann glaubt man dem halt einfach.
Ja, aber glaubst du wirklich, dass die Generation, die jetzt gerade in dem Alter ist, dass man sie beeinflussen kann, tatsächlich noch so beeinflussbar ist, weil sie das Internet noch nicht schon durchgespielt hat?
Du, also...
Das war leichter, als wir jünger waren.
In vielen Fällen ja, aber ich glaube halt immer noch, dass es genug Leute gibt, die... beeinflussbar sind.
Ja, nein, das auf jeden Fall. Das ist nicht das Thema. Aber spätestens, wenn das passiert ist, informieren sich solche Leute doch. Wenn, gerade wenn sie dieses Machtgefälle haben, dass sie ihrem Partner nur gefallen wollen und der andere möchte einfach nur die Macht ausüben, spätestens dann würde sich so eine Partnerin vielleicht informieren, weil sie sagt von wegen, ja, aber dann kann ich ihm ja vielleicht besser gefallen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Ja, und das mit dem Informieren ist ja heute wirklich nicht mehr schwer. Und 50 Shades of Grey hat auch jeder gesehen. Hat wenig mit BDSM zu tun, aber wir wissen, was ich meine.
Eigentlich gar nichts, aber...
Ja, ich weiß.
Ich muss da halt nur an die Szene mit den Kabelbindern denken. Und ich, als Mensch, der beruflich auch teilweise mit Kabelbindern zu tun hat, denke mir einfach nur so, Alter, warum? Nein, lass das. Was zum Fick?
Ja, da gibt's eindeutig bessere Alternativen für. Mir fallen jetzt spontan keine ein. Aber ich muss auf meinen Balkon gucken und mein Sonnenschirm ist einfach mit Kabelbindern festgemacht. Deswegen der einzige Verwendung, wofür ich Kabelbinder benutze. Juhu!
Ja, dagegen, also, das ist ja auch was anderes, als wenn du eine Hand umbindest damit.
Ja, das kann doch richtig wehtun und einschneiden.
Ja!
Ja! Oder sich aus Versehen richtig festziehen und dann wird die Hand blau und egal.
Aber du musst ja auch noch, also, du musst bedenken, bei diesen Szenarien, wo das jüngere Alter mit reinspielt, oder beziehungsweise wo sie ja tun, als wären sie ein jüngeres Alter, und das ist der Punkt, den ich tatsächlich vergessen hatte. Ich habe jetzt gerade nämlich nochmal das Ding hervorgerufen, um das genaue Zitat zu haben. Es ist ein englisches Zitat, deswegen werde ich jetzt nicht zitieren. Okay. Aber in diesen Szenarien ist es dann auch noch eine Vergewaltigungsfantasie.
Okay, Moment, da hört's auf. Entschuldigung, aber das finde ich schwierig.
Ja.
Also Moment, er ist 30, sie ist gerade 18, sie tut, als wäre sie 5 und er tut so, als würde 6, er das 5.
Das ist scheißegal. Mehr.
Ich wollte gerade sagen, also das ist jetzt irrelevant. Und er tut so, als würde er das 6-jährige Mädchen vergewaltigen.
Ja.
Oh, schwierig, ne?
Ja, also ich meine, es gibt durchaus... das muss man dazu auch sagen, es gibt im BDSM-Raum auch Leute, also Frauen gibt es dort, die quasi versucht, also die in der Vergangenheit solche negativen Erfahrungen, ich sag mal, in echt gemacht haben und dann versuchen es über BDSM zu verarbeiten, weil sie dann dort Kontrolle über die Situation haben. Also sie können jederzeit sagen, der andere soll aufhören und sonstiges. Und das ist halt so einer der wenigen Fälle, wo ich Vergewaltigungsfantasien einigermaßen nachvollziehen kann, vielleicht.
Ja, okay, aber lass dich unterbrechen. Ich muss jetzt mal ganz kurz dazu sagen. Also, eine Fantasie ist eine Fantasie. Und ich finde persönlich, ja, sie ist sehr jung, die Dame in diesem Szenario. Sie ist 18. Ich weiß, wie ich mit 18 war. Natürlich möchte ich das niemandem sagen, dass jeder genau so gewesen ist. Ich war mit 18 schon gefühlt 80. Aber das ist ein Alter, wo du einschätzen kannst, was du machst. Und vielleicht, er hat sich sie ja vielleicht, also man sucht sich ja keine Partnerin eigentlich nicht aus. Ich meine, ne, man verliebt sich nicht aufgrund des Alters. Und ich bin ganz ehrlich, es ist eine Fantasie. Nur weil ich eine Fantasie habe. Wenn ich jetzt eine Vergewaltigungsfantasie habe, heißt das nicht, dass ich mir wünsche, dass mich bitte jemand vergewaltigt. Und nur weil er eine Fantasie hat, ich finde die Fantasie interessant. Aber wenn er die Fantasie hat, das kommt mir kaum über die Lippen, wenn er die Fantasie hat, ein Kind zu vergewaltigen und es rein als Fantasie sieht, dann heißt es nicht, dass er das gerne in echt machen möchte. Es ist eine Fantasie.
Aber wenn das dann im Rollenspiel auslebt, ist es dann nicht nochmal eine andere Ebene?
Nein. Diese Fantasien, die du sexuell mit deinen Partnern auslebst, sind dafür da, dass du das machst, was du in Anführungsstrichen möchtest und streichen vor allem in Anführungsstrichen möchtest und was dein Partner mit sich machen lässt. Und solange beide damit konform sind, bin ich auch da wieder, dass ich sage, es ist eine Fantasie, er möchte das nicht echt.
Okay. Das Ding ist halt, es ist halt ein sehr hartes Thema, es ist ein sehr schwieriges Thema. Ich verstehe, dass es diese Fantasien gibt, dass es durchaus Menschen gibt, die sie ausleben. Es ist natürlich jetzt auch ein sehr extremer Fall, den ich mir dabei rausgesucht habe.
Nein, gar nicht.
Aber der trotzdem natürlich durchaus so existiert. Und dementsprechend, also ich finde es halt schwierig, weil ich verstehe halt rein rational nicht, was an einer Vergewaltigung in irgendeiner Form erstrebenswert ist, dass man es ausleben möchte innerhalb einer Fantasie.
Ich glaube persönlich das ist, glaube ich, dieses Phänomen. Wir kennen, also ich kenne, ich weiß nicht, ob du Outlander, die Serie, kennst du bestimmt auch. Also du hast ihn wahrscheinlich nicht gesehen, aber du wirst davon gehört haben.
Ja.
Und es gibt so viele Frauen, die sagen, oh, guck mal hier, da würde ich auch gern leben. Und die haben eine unglaubliche romantische Vorstellung. Und ja, nein, ich Minenfeld, absolutes. Ich möchte aber erst zu Ende reden lassen. Wenn du jetzt also, wenn dir selber sowas nie passiert ist und du kennst niemanden, dem jemals, der dir nahesteht, dem sowas je passiert ist und du hast dich vielleicht auch mit dem Thema nicht wirklich auseinandergesetzt oder Frauen jemals irgendwo zugehört, denen sowas passiert ist, dann kannst du eine romantische Fantasie davon entwickeln, dass wenn das mit deinem Partner passiert, dass das alles ist, was du da machst, mehr oder weniger nicht mehr ist als die Abgabe der Kontrolle. Dass du nicht entscheiden musst, weißt du, was ich meine?
Ja, aber du, pass auf, du siehst das jetzt aus der Sicht der Frau. Ich frage mich das eher aus der Sicht des Mannes. Also, was genau ist so toll? Also, natürlich, klar, man kann jetzt so, man hat wahrscheinlich, also das ist dann wahrscheinlich so eine Fantasie, die Leute haben, die generell wenig Kontrolle über ihr eigenes Leben haben oder sonst was. Mhm. Und da halt dann einfach Macht ausleben wollen, pure Macht. Und das.
Ja, ich gebe dir recht. Wahrscheinlich hat er einen beschissenen Job, wo er wirklich gar keine Macht hat und wo konstant auf ihm rumgetrampelt wird. Oder ich weiß es nicht, vielleicht hat er eine ganz beschissene Haltung zu seiner Mutter, vielleicht hat er erlebt, wie seine Mutter und sein Vater, sich gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben, irgendwas, was er damit verarbeitet. Also ich würde sagen, also ich würde ihn deswegen nicht zu was Schlechtem machen, weil wenn es Frauen gibt, die ihre eigene Vergewaltigung übers BDSM verarbeiten, warum soll dann kein Mann andere Erlebnisse über sowas verarbeiten?
Im Prinzip gebe ich dir da recht, aber auf der anderen Seite frage ich mich dann, ob das langfristig so gesund ist und ob da nicht Therapie der deutlich bessere Weg wäre, um das zumindest bei ihm zu verarbeiten, weil das natürlich sowas ist, was, wenn man das nicht kontrolliert und bewusst macht, das auch sehr schnell umschlagen kann in Extreme und das dann womöglich Grenzen überschreitet.
Ja, gut. Spätestens wenn es anfängt, Grenzen zu überschreiten, sollte man darüber nachdenken, dass man sich Hilfe suchen muss. Aber ich finde, vorher muss das nicht zwangsläufig sein.
Weiß ich nicht. Also, ich denke mir da immer so, da müsste doch irgendwie so eine Alarmglocke gehen und man würde denken so, okay, nein, hier läuft was gehörig falsch. Ich muss da was ändern, weil ansonsten bewege ich mich in eine Richtung, in die ich mich gar nicht bewegen möchte.
Ja, natürlich. Also ich werde jetzt nicht anfangen, über mein persönliches Sexleben zu reden, weil ich glaube, das ist spätestens dieser Moment.
Das sollte
auch
gar nicht sein. Darauf
will ich gar nicht hinaus. Worauf ich aber hinaus möchte, ich habe tatsächlich einen Kontrollzwang. Und dieser Kontrollzwang, wenn du das jetzt so nimmst, ich münze den jetzt mal nicht auf Sexualität, weil darüber rede ich jetzt wirklich nicht, aber es gibt andere Situationen, wo es mir unglaublich schwer fällt, die Kontrolle abzugeben. Und das war lange Zeit kein Problem, bis es zu einem wurde halt. Und dann hat man sich Hilfe geholt und dann war es auch, jetzt habe ich das alles im Griff, es ist also nicht das Thema. Aber zu der Zeit, wo das für mich kein Problem war, wo das anderen Leuten nicht aufgefallen ist oder andere Sachen, ich wusste ja gar nicht, dass das nicht normal ist. Ich war mir nicht darüber im Klaren, dass das nicht normal ist, dass ich 5-mal zur Balkontür gehe, um zu gucken, ob sie zu ist. Du weißt, was ich meine. Das für mich war das normal. Also woher soll er wissen, dass das nicht normal ist, was er da tut? Wenn er nicht in die pädophile Schiene geht und sich zu kleinen Kindern hingezogen fühlt, sondern einfach nur diese Fantasie auslebt, bin ich der festen Überzeugung, muss er nicht zwangsläufig merken, dass das falsch ist. Also falsch ist es ja auch prinzipiell nicht, aber du weißt, was ich meine. Also dass das nicht so wirklich zu 100% dass es vielen Menschen ein Kopfschütteln abverlangt, sagen wir es mal so.
Ja. Ja, gut. Ich sehe, was du meinst, aber ich glaube, ich bleib bei mir. Ich glaube, da werden wir uns nicht einig.
Hey.
Das ist, glaube ich, eine Thematik, die wo ich das halt einfach nicht trennen kann oder will oder was weiß ich, aber ich finde das halt sehr, 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 sehr schwierig. Und das hat jetzt auch nichts mit irgendwie Sexnegativierung zu tun oder so von wegen, so Menschen sollten es nicht ausleben. Die Frage, die sich mir dann halt nur stellt, warum muss das unbedingt mit so einer jungen Frau passieren? Zum Beispiel. Warum kann das nicht so mit einer in seinem Alter ausleben? Warum muss es quasi eine sein, die näher an dem Alter dran ist, was quasi in der Fantasie vorhanden ist? Und wie gesagt, ich will da keine Pädophilie unterstellen, aber es ist halt dennoch so, auch durch das Machtgefälle alleine, durch den Altersunterschied, sind da ganz miese Konnotationen in meinem Kopf drin.
Ja gut, das sind 12 Jahre, ne?
Ja gut, aber okay, sagen wir jetzt mal nicht 30, sondern ich in meinem Ursprungsbeispiel war es ja 40 oder sagen wir meinetwegen auch 50 oder so, weil das ist nach deutschem Recht weiterhin legal, aber...
Ja, aber das finde ich, da fängt's, also ich finde das schwierig, wenn es wirklich ins viel Ältere geht, aber ich finde alles über 15, 16 Jahren finde ich sowieso als Altersunterschied, dann hast du wirklich keinerlei Gemeinsamkeiten mehr. Du darfst aber nicht vergessen, bei meiner ganzen Meinung, die ich gerade geäußert habe, bin ich immer der festen Überzeugung, die Frau ist sich darüber im Klaren, was sie da tut.
Ja,
die Frau findet das gut. Du kannst nicht, also du kannst ja nicht davon ausgehen, sie ist 18, sie weiß nicht, was sie macht. Das kannst du nicht. Also gehe ich erstmal davon.
Aber kannst du davon ausgehen, dass nur weil eine Frau 18 ist, weil ich meine, es ist ja genauso wie bei Klar, natürlich, Frauen sind schneller irgendwie durch die Pubertät durch, sind schneller sich irgendwie Sachen bewusst und so weiter. Aber das heißt ja nicht, dass die dann quasi so mit 18 so puff, geschnipst, jetzt bin ich erwachsen, jetzt bin ich mir all meiner Sachen bewusst. Und es kann ja auch sein, dass je nachdem, wie die Person groß geworden ist, ich meine, du hast jetzt gerade bei ihm das Beispiel genannt, von wegen so, dass man nicht weiß, das, was nicht normal ist oder das, was normal ist, dass die weibliche Person da auch einfach in eine Beziehung rutscht und sich halt auch denkt, okay, das ist ganz normal oder sonstiges, ohne sich halt der größeren oder der tieferen Bedeutung dessen bewusst zu sein zu dem Zeitpunkt, eben weil sie noch relativ jung ist, weil manche Frauen sind halt auch erst mit, was weiß ich, Anfang 20 wirklich erwachsen oder können Dinge so verarbeiten, dass sie halt sich hundertprozentig dessen bewusst sind. Also
David, da gebe ich dir vollkommen recht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich sage ja nur, dass in dem, was ich geäußert habe, in meiner Vorstellung, jetzt gerade diese Frau sich darüber im Klaren ist, dass die Frau, das meine ich damit, wenn ich das äußere. Also, okay. Wenn die Frau, davon rede ich nur. In meiner Vorstellung hat er keine pädophilen Neigungen, er hat einfach diese Fantasie und sie ist halt sich darüber im Klaren mit den Konsequenzen, die das so bei sich mit sich ziehen kann, auch der Tatsache, dass und so weiter und so fort, du weißt, was ich meine. Mhm. Und beide hören auf, sofort, wenn irgendetwas ist und irgendjemand sagt, stopp. Das ist in meiner Vorstellung das, was ich, ne, unter diesen Rahmenbedingungen finde ich das vollkommen legitim.
Okay.
Weißt du, was ich meine? Wenn jetzt aber irgendwie die Frau zum Beispiel wirklich noch sehr unreif ist und mit ihren 18 dann wirklich noch nie einen Freund hat, am besten noch nie jemanden geküsst hat und dann direkt mit sowas anfängt, dann kann das Schäden verursachen.
Ja.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Ne? So ist es nicht. Ich bin halt nur der Meinung, dass man das nicht überein, also das sind so Einzelfallentscheidungen. Wenn du alle Situationen und alle Rahmenbedingungen kennst, dann kannst du dir eine Meinung bilden vorher und dieses über den Kamm scheren, nur weil sie ist 18 und er ist 30, das finde ich schwierig.
Ja, gut, da hast du recht.
Ja. Weil das sind wirklich reine Einzelfallentscheidungen, leider Gottes.
Ist kein leichtes Thema auf jeden Fall, aber jetzt so meine Frage, um mal so ein bisschen von diesem Extremfall loszukommen.
Bitte.
Gibt es denn irgendwas, wo du sagen würdest, das kinkshame ich auf jeden Fall? Also jetzt im legalen Raum, wie gesagt, also wir brauchen nicht darüber reden, dass wir beide Pädophile absolut ekelhaft finden. Im Prinzip, also die es aktiv ausleben und sich nicht Hilfe suchen, sobald sie sich dessen bewusst sind. Oder auch, keine Ahnung, Menschen, die Leute in Beziehungen zwingen mit, oder meinetwegen auch so ganz perfide irgendwie Leute manipulieren und das innerhalb der eigenen Beziehung machen und sich damit irgendwelche Sexpraktiken erschleichen oder sonstiges, sondern einfach im normalen, legalen Rahmen. Würdest du etwas haben, was du kink shamest?
Ich denke gerade darüber nach und merke, wie wenig ich weiß. Ich würde sagen, unter den Sachen, die ich kenne oder von gehört habe, besser gesagt, nein.
Okay.
Gut, man muss dazu sagen, ich bin natürlich kein Wikipedia, ich bin nicht meine Frau. Dementsprechend, ich kenne nicht alles. Also, wenn man mir jetzt eine Liste hier hinlegt, und ich befürchte, diese Liste wird sehr lang sein, dann werde ich da mit Sicherheit was finden, wo ich sage, oh, das muss nicht sein, ne?
Also, bei mir ist es halt nicht so, dass ich das von Grund auf ablehne, aber ich, wo sich mir dann halt so die Nackenhaare aufstellen, so ein bisschen so, und ich mich frage, ist das bei mir einfach prüde oder ist da vielleicht doch was dahinter, was nicht ganz koscher ist? Halt sowas, also das geht in die gleiche Richtung wie dieses Ageplay, wo halt dann meinetwegen Frauen so ihren Freund als ihren Daddy bezeichnen und das dann so ein Inzest-Rollenspiel quasi ist.
Da, und das da ist halt so, stellen sich bei dir die Nackenhaare auf.
Ja, das ist halt, also, und da geht natürlich dann mit einher, nicht, dass beide ungefähr im gleichen Alter sind, wenn er am besten noch ein Bubi ist, weil ich glaube nicht, dass das so, also, man kann sich vieles im Kopf zusammenreimen, aber ich glaube nicht, dass man sich das so erkaufen kann. dass das in irgendeiner Weise für einen selber realistisch erscheint. Andere Sachen sind halt so dieses Windelspiel oder Baby.
Oh ja, davon habe ich auch schon gehört, was ich irgendwie kritisch finde. Aber ja, nicht in Form von, dass ich das schlimm finde, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Wenn ich mir vorstelle, dass meine Frau in der Windel vor mir steht, Entschuldigung. Ich könnte das nicht ernst nehmen. Das ist, ich finde das ganz schwierig, mich da auch reinzuversetzen. Und tatsächlich, du weißt, ich kann mich eigentlich wirklich in alles reinversetzen, aber da hört's auf. Also, das kriege ich nicht hin. Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen und nicht verstehen. Ja, das schon, aber wenn einer voll drauf steht, bitte soll er machen, ne? Aber.
Ja, das ist halt, das ist dann halt auch wieder diese Altersgrenze. Und es sind halt immer so diese Tabus, die, natürlich, mit denen natürlich da auch gespielt wird und so weiter. Aber wo dann so ein Teil von mir sich immer so denkt, so,
Ja, kann ich verstehen, aber Tabus sind ja gerade das, was die Menschen reizen. Wahrscheinlich, ne? Ist das dann, und gerade sexuelle Tabus, die wirklich noch irgendwo wirklich ein richtiges Tabu sind, gerade die werden die Menschen extrem reizen. Ich bin sehr froh, dass ich da nicht so gereizt werden muss.
Ja, du wirst schon genug von anderen Menschen gereizt, also.
Ja, ich habe eine Grundreizstimmung, also eine gereizte Grundstimmung, das ist, reicht aus, aber ich bin ganz froh, dass das in sexueller Hinsicht bei mir nicht mit solchen Dingen einhergeht, ehrlich gesagt. Das macht's mir auch leichter. Ja, das muss
man dann nicht gänzlich ausreizen.
Nee. Ja. Will ich nicht.
Also, ja, das wären halt so zwei Beispiele von mir, die halt auch so ein bisschen so mit diesem, also die natürlich in die Altersschiene gehen oder auch so in dieses, schwierige, sagen wir mal, in Bezug
schwierig
auf...
Schwierig finde ich das andere auch, also...
Ja, nein, darüber brauchen wir gar nicht reden. Und wie gesagt, so Vergewaltigungsfantasien verstehe ich halt auch bis zu einem gewissen Teil zum... Also eigentlich verstehe ich es gar nicht, aber ich kann zumindest basierend auf Aussagen von Betroffenen verstehen oder versuchen zu verstehen, wo dort eventuelle Sachen herkommen, die in die Richtung gehen. Ob das jetzt dann auch eine gute Art und Weise ist, damit umzugehen, das, also, keine Ahnung, wahrscheinlich eher nicht, aber solange es dann irgendwie unter in einem kontrollierten Umfeld geschieht, kann dann ja auch nicht so viel passieren. Und Vertrauensbasis ist ja sowieso, also man sollte sowieso eine sehr hohe Vertrauensbasis haben bei jeglichen sexuellen Kontakten, die man hat, weil alles andere ist irgendwie scheiße.
Ja, ich finde es im Allgemeinen schwierig. Also ich bin auch so der Typ, der One-Night-Stands total katastrophal findet, weil es ist ja schön, wenn sich beide von Anfang an darauf einlassen und beide wollen das, aber man kennt einfach die Grenzen der Person nicht und überschreitet solche Grenzen zu schnell, finde ich immer.
Und man weiß halt, also man weiß halt auch nicht dann, also das ist ja dann vor allen Dingen bei Männern so der Fall, so wie ich das bisher so gehört habe, dass die dann auch gerne mal Grenzen überschreiten oder auch nicht unbedingt auf das Nein oder auf das Ablehnen der anderen Person hören dann in solchen Fällen oder sich versuchen halt dazu reinzuzwingen. Und das geht halt gar nicht und schon allein deswegen finde ich, also One-Night-Stand regelmäßig durchzuziehen, finde ich mutig, bin ich ehrlich. Das wäre auch so gar nicht meins. Ist es auch nicht. Also.
Ich kann aus Erfahrung sprechen, ich hab's mal versucht, ich lass das.
Ja, also das ist eine sehr intime Situation und ich finde, dass da muss irgendein Grundvertrauen bestehen und man muss sich halt auch irgendwie kennen und sonst was, bevor man da irgendwie... Klar, man ist... Also, es gibt natürlich die Situationen, wo man das Gefühl hat, unbedingt zu müssen, aber muss das dann wirklich sein, ist die Frage, die ich mir dann letzten Endes auch stellen würde und ich glaube, ich würde diese Frage auch in den meisten Fällen mit Nein beantworten.
Weißt du, also jetzt mal aus meiner Erfahrung zu sprechen, also es hatte mit... Ich muss jetzt mal gar nichts zu tun, lustigerweise, weil das ist so eine... Das ist so eine Situation im Leben, die hab ich einfach nicht. Ich muss mal gar nichts. Aber
nein, von müssen, aber das ist halt so ein Grunddruck von innen besteht, dass man halt Lust hat, sagen wir mal so.
Ja, okay, das ist legitim. Aber wie gesagt, bei mir ergab sich das so. Und ich muss gestehen, es war auch, ich meine, es war eine Katastrophe, davon mal ganz abgesehen. ja, mehr für mich als für, egal, reden wir nicht drüber. Auf jeden Fall sieht's dann so aus, dass ich mich alleine deswegen schon scheiße gefühlt habe, weil ich bin am nächsten Morgen wach geworden und habe da gesessen und dachte mir, fuck, was hast du dir denn dabei bitte jetzt gedacht? Und alleine den Gedanken fand ich der Frau gegenüber schon so fies.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Alleine deswegen habe ich mich schon schlecht gefühlt, weil natürlich, wir waren uns einig, es ist aus einer Situation heraus passiert. Es, ja gut, ich fand es scheiße, sie nicht. Das habe ich ihr natürlich nicht gesagt. Aber alleine der Gedanke so, wie kriege ich sie jetzt aus meiner Wohnung? Alleine das ist schon was, wo ich mich richtig scheiße gefühlt habe. Und ich finde persönlich, dann hast du auch einfach eine Grenze überschritten, weil dann weiß ich nicht. Man fühlt sich in der Situation selber so unwohl, dass man ja dann die Person eigentlich gerne jetzt und jetzt geh bitte. Weißt du? Und dann, dann verhält man sich ja vielleicht auch nicht so perfekt, wie man wäre, ne? Also,
ja.
Ich meine nicht, dass ich perfekt bin, das bin ich sowieso nicht, aber wisst ihr, was ich meine? Und dann hat man die Person irgendwann wirklich endlich vom Leib, hat sie nach Hause gefahren, hat sich vorher noch nett mit ihr unterhalten, alles war super, aber die ganze gute Laune war komplett vorgetäuscht, so wie die ganze Nacht. Und
nun.
Ja, und das ist dann einfach, und dann du fühlst dich wie der letzte Drecksack.
Ja klar, du hast dann also quasi eine andere Person mehr oder minder als Mittel zum Zweck benutzt.
Ja, wenn es auch gar nicht als Mittel zum Zweck angefangen hat, aber einfach, weil ich mich danach so beschissen gefühlt habe und mich dann auch dementsprechend einfach, wie gesagt, dieses ganze nett sein natürlich und Respekt haben ist kein Thema, klar, logisch, den verliere ich wegen sowas nicht, aber man fühlt sich wie ein Arsch. Das ist ganz einfach. Und das sollte man danach einfach nicht. Und ich finde es bemerkenswert, dass Menschen das können, ohne sich danach zu fühlen wie ein Arschloch.
Ich meine, es gibt ja auch Menschen, die eine vollkommen funktionierende polyamoröse Beziehung führen. Kann ich,
das find ich auch
nicht, verstehe ich auch nicht. Wie das geht, bin ich auch absolut nicht der Mensch für, aber es gibt Menschen da draußen, die halt wirklich sagen, ja, ich habe so und so viel Partner und wir kommen super miteinander klar und die kennen sich auch untereinander und einige von denen machen auch untereinander rum. Kein Problem. So, und ich denke mir so, ja, okay, ich will nicht, was ihr habt, aber gut für euch.
Ja, wenn sie glücklich sind, bitte sollen sie das so machen, ne? Aber ich verstehe, also ich kann es nicht nachvollziehen und mir würde das unglaublich schwer fallen. Also ich könnte das nicht. Wenn ich jetzt meine Frau mit jemand anderem doch teilen müsste, in Anführungsstrichen, ich weiß nicht, ob ich das so könnte oder ob ich der Person nicht irgendwann die Finger abhack.
Ich glaube, bei mir ist es weniger das Problem, sondern eher, dass ich ja eh schon nicht so ein sonderlich hohes Selbstbewusstsein habe. Und wenn dann jetzt quasi noch eine andere Person da ist, dann diese Gefühle von wegen, dass ich nicht gut genug bin oder
ja, sicher, dann verbringt die Frau zum Beispiel den Abend bei dem anderen und du stellst dir die Frage, warum?
Ja,
warum nicht bei mir?
Wahrscheinlich ein anderer Teil von mir denkt so, ja, das ist klar, weil das ist so eine Beziehung und die funktioniert halt so, aber dennoch denkst du dann so, ja, okay, aber braucht sie mich überhaupt? Bin ich überhaupt in irgendeiner Weise, habe ich irgendeinen Einfluss auf ihr Leben und ist es wirklich, ja.
Ja, kann ich verstehen.
Ja, halt so diese ganzen Gedanken, die aufkommen, sagen wir mal so.
Ja, kann ich total verstehen. Fühlt man sich halt auch relativ schnell wie ein Arschloch.
Ja, klar.
Nur anders.
Und deswegen muss man halt auch für sowas bereit sein. Und deswegen schäme ich sowas auch nicht. Also wenn sowas funktioniert, dann ist das super. Und wenn Menschen damit klarkommen. Aber ich glaube, dass auch viele, dass das auch bei den wenigsten Menschen so ist und dass viele Menschen sich da auch einfach überschätzen und so sagen, ja, natürlich, das ist total cool und offene Beziehung und so. Und ja, dann ist mein Partner halt mal da und da. Aber dann kann ich mir halt auch vorstellen, dass es genug Menschen gibt, die dann trotzdem das kleine Männchen im Kopf haben, aber das dann so ein bisschen in die Ecke drängen und sagen, ja, nein, das wird schon alles okay sein. Und,
ja, weißt du, da finde ich so Beziehungen wieder vollkommen legitim, wenn die Person, die dann doch merkt, dass sie damit nicht leben kann, offen und ehrlich ist und das mitteilt.
Ja, klar, das auf jeden Fall.
Das wäre gesünder.
Ja, natürlich, das das natürlich. Und ich meine, gut, wenn die andere dann sagt, ja, nee, aber ich möchte das weiterhin machen, dann hätte die Beziehung wahrscheinlich auch so oder so nicht lange gehalten.
Ja.
Beziehungsweise dann hat sich wahrscheinlich einfach nur das bestätigt, was bei mir in diesem fiktionalen Szenario sowieso im Kopf schon drin gewesen wäre.
Ja, was ich halt schwierig finde, ist halt selbst, also wenn ich jetzt mit meiner Frau eine offene Beziehung hätte und meine Frau wird halt mit anderen Menschen schlafen, und ich würde merken, ich kann das doch nicht. Dann hätte ich im Nachhinein wahrscheinlich eher das Problem, sie hat ja trotzdem noch mit anderen Menschen geschlafen. Wieso konnte sie es? Also selbst wenn sie dann damit aufhört, wäre die Beziehung wahrscheinlich trotzdem im Eimer für mich.
Oh, okay.
Ne, weil sie konnte es ja. Sie schien ja keine Probleme dann damit zu haben. In der, wenn ich das, also wenn es bei uns so wäre, was ja Gott sei Dank nicht ist. Aber ganz ehrlich, eine Beziehung mit zwei Frauen kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich finde das mit einer schon anstrengend genug.
Also wirklich. Also, hallo?
Weißt du, wie das hier abgeht, wenn wir beide gleichzeitig unsere Tage haben? Alter, da ist der Kampf um die Schokolade aber groß.
Ja, dann kauf mal halt mehr Schokolade. Was ist denn das Problem?
Das ist alles meine dann. Es sei denn, sie war schneller, dann ist es alles ihre.
Also mit anderen Worten, wenn bei euch Hochzeit ist, dann wird quasi die Schokolade zum einen Ring und ihr seid beide Gollum.
Genau. Genau so verhält sich das. Und das ist halt echt scheiße, ne? Weil man hat nicht immer auf dem Schirm, wann man seine Tage bekommt und die Tage davor sind halt häufig leicht gereizt.
Ja. Aber das ist ja ein Thema, mit dem ich mich nicht so gut auskenne, also über das ich auch gar nicht irgendwie sprechen kann. Es ist doch auch so, also ich habe zumindest aus verschiedenen Quellen gehört, dass es nicht unbedingt damit einhergeht, dass man gereizt ist, sondern dass auch noch andere Menschen anders.
Ja, natürlich, das ist bei jedem anders. Nur wir beide hatten halt extrem viel Glück. Wir sind beide total nah am Wasser gebaut dann und gerne auch mal gereizt. Wenn du meine Frau fragst, streitet sie das aber ab.
Ah. Sehr schön.
Ja.
Ah, gut. Okay, hätten wir das auch geklärt.
Ja, natürlich, dann ist doch schön. Wissen wir jetzt alle, wie, also wenn ich mal gereizt im Podcast sitze, wisst ihr Bescheid.
Ja. Wobei ich glaube, ich, also, entweder du überspielst es bei mir ziemlich gut oder ich bin einfach sehr schlecht, das wahrzunehmen.
Weißt du, ich bekomme das, also ich habe das ja nun mal, man hat das monatlich, man kriegt irgendwann Übung.
Ja, gut. Aber, außer beim Schokoladenkrieg scheinbar.
Ja, gut, ich meine, das war jetzt nur ein Beispiel, ne, mal davon abgesehen, dass ich keine Schokolade esse. Da hat meine Frau Glück. Aber andere Sachen. Oder ich bin gereizt und sie nah am Wasser gebaut. Das ist auch nicht so viel besser. Oder andersrum.
Na, stimmt. Ich sehe es ein. Aber ist es dann manchmal so, dass ihr beide nah am Wasser gebaut seid und euch einfach beide weinend in den Armen liegt dafür? Oder?
Das ist tatsächlich, glaube ich, noch nicht passiert.
Ach, guck mal.
Es ist ja aber auch über den Tag verteilt immer unterschiedlich stark ausgeprägt. Wenn man dann aber gerade mal wirklich so einen Moment hat, wo wir beide gerade so ein bisschen am Rand laufen und sagen so, jetzt gleich ist vorbei. Das passiert selten, aber es kommt vor. Dann ist scheiße. dann ist scheiße.
Dann ist
scheiße. Aber wir haben es auch. Ja, wir haben es aber auch geschafft. Wir kriegen unsere Tage nicht mehr gleichzeitig. Mittlerweile ist besser.
Boah, das ist biologisch also, aber auch wirklich, ich glaube, relativ schwierig, ne? Also, Ich meine, Zyklen passen sich ja, wenn man zusammenlebt, automatisch an, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder?
Ja, das ist, das sagt man gerne. Ich stelle mir immer die Frage, wie das funktionieren soll, weil entweder man hat den Zyklus, man hat eine bestimmte Anzahl an Tagen vom Zyklus. Und wenn man, die eine Frau hat einen langen Zyklus, die andere Frau hat einen kurzen Zyklus, das wird sich nicht anpassen, nur weil die beiden sich mögen.
Aber auch
wie gesagt, da
Wissen
bin ich im Thema
aus
nicht.
Dem Biologieunterricht der, ich weiß nicht wie vielten Klasse. Und ich möchte auch nicht unbedingt sagen, dass meine Biolehrer unfehlbar waren und es waren auch beides Männer, daher.
Nee, also sagen wir es mal so, es kann durchaus sein, mir ist es aber tatsächlich noch nicht aufgefallen.
Okay.
Sagen wir es mal so, weil es ist durchaus möglich, ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus, also ich habe jetzt keine Studien erhoben. Aber, ja. Aber ja.
Aber so.
Aber sagen wir es so. Ja, sagen wir es mal so. Ich habe aber letztens lustigerweise was gesehen, wo bei Männern Menstruationsschmerz nachgeahmt wurde.
Mhm.
Und die Männer sind total zusammengeklappt. Was ich sehr lustig fand.
Aber wie wurde der denn nachgeahmt eigentlich? Also ist das dann so ähnlich wie bei der Maschine, die die Geburt nachahmt? Oder?
Richtig, nur bei der Geburt ist das ja total schwachsinnig, weil Frauen werden bei der Geburt mit den passenden Hormonen vom Körper versorgt. Das heißt, die haben eine ganz andere Ausgangslage, diese Schmerzen auszuhalten. Deswegen finde ich den Vergleich ziemlich bescheuert. Wenn du deine Tage hast, ist es nun mal nicht so. Also natürlich ändern sich die Hormone, aber Schmerzen sind Schmerzen. Und es gibt tatsächlich einen Arzt, der setzt den Schmerz bei der Menstruation mit einer Herzattacke zusammen. Also die sind ungefähr ähnlich.
Ja, das habe ich auch letztens gehört, beziehungsweise
ob das jetzt
dass einer meinte, dass das ein Herzinfarkt ist und ich habe auch die, das war glaube ich auch auf TikTok, wo einer das geteilt hat und ich habe eine Reaktion von einer Frau gesehen, so von wegen so, ja, wir haben euch das seit Jahren gesagt, aber sobald ein Mann das sagt, hört ihr mal auf ihn.
Ganz unrecht hat sie nicht, das kann schon echt übel sein. Ich hatte das schon so häufig, dass ich nicht mal mehr gerade stehen, geschweige denn stehen konnte.
Yikes.
Ja, ist geil. Was ich aber lustig finde, ist einfach die Tatsache, dass dann bei Männern werden so kleine Elektroden an den Beckenboden gesetzt.
Mhm.
Da, wo die Bänder sind, die sich halt zusammenziehen. Mhm. Und dann wird das halt in Kontraktionen? Es kontrahiert, auf jeden Fall. Und dann werden halt Elektroimpulse abgegeben.
Ja.
Und die Männer sind so schnell zusammengeklappt, dass ich echt lachen musste. Das fand ich schon interessant.
Also ich meine, ich wäre sehr gespannt darauf, das auch mal am eigenen Körper zu erleben. Ich möchte aber auch nicht unbedingt sagen, dass ich das sonderlich lange durchstehe. Ich glaube einfach, dass das eine ähnliche Situation wie nach der ersten... Was?
Ich habe gerade mein Handy durch die Gegend geschmissen, deswegen habe ich auf meiner Aufnahme jetzt gerade so einen richtigen Ausschlag am Ton. Das tut mir sehr leid für alle, die jetzt wieder wach sind.
Alles gut. Ich glaube, uns hat eh niemand zum Einschlafen. Und ich dachte tatsächlich, dein Ständer wäre umgefallen, aber...
Nein, heute habe ich keine Probleme mit meinem Ständer, keine
Sorge. Nee, aber was ich sagen wollte, von wegen, ich glaube einfach, dass das eine ähnliche Situation wie bei meiner ersten Impfung sein würde, dass ich dann halt so sagen würde, haha, das tut mir gar nichts und dann Schnitt irgendwie ein paar Minuten später und ich lieg einfach verkrampft am Boden und will sterben.
Das könnte durchaus sein. Sie haben dann tatsächlich aber auch Elektroden anders gesetzt, so dass es in die Muskeln der weiblichen Genitalien zog und haben einen Tritt in den Schritt eines Mannes nachgestellt.
Mhm.
Da sind die Frauen, die haben sehr lange gestanden, aber irgendwann saßen die dann auch da und sagten, das ist jetzt wirklich nicht mehr schön. Also lassen wir das.
Also, ja. Aber gleichermaßen, es ist ja nicht so, als würde uns jeden Monat einer in die Eier treten, also.
Ja, und das mehrere Tage lang, ne?
Ja.
So am Stück.
Ich meine, gut, einige.
So 5 Tage im Monat am Stück.
Da sind wir jetzt mal beim Kinkshame. Einige lassen das bestimmt drauf. Gut bezahlen, dass sie dahin getreten werden. Aber.
Das wäre ja auch noch so ein Job, den ich könnte. Männern in die Eier treten und dafür Geld kriegen? Ja, krieg ich hin.
Ja, oder so mit hochhackigen Schuhen einfach. Egal.
Nee, das kriege ich nicht hin, weil dann liegen die ja da blank. Das möchte ich nicht sehen. Das will ich nicht. Das ist mir dann zu sexualisiert. Wenn ich dem Mann angezogen nur in die Eier trete, dann ist das in Ordnung. Dann ist
das Ding ist halt, bei solchen Sachen sind die meistens nicht angezogen.
Ja, ich befürchte auch. Das wäre jetzt so das Erste und Einzige, was mich von dem Job abhalten
würde. Das Erste und Einzige auch nicht schlecht.
Ja, ist ein Job wie jeder andere.
Ja, gut. Aber ich glaube, das ist so gesehen ein nettes Schlusswort für ein sehr interessantes Thema heute. Ein sehr schönes Thema für die 30. Folge, würde ich mal so behaupten.
Ich gebe dir recht.
Es wurden Meinungen ausgetauscht und ihr könnt uns auch gerne natürlich eure Meinung sagen, wie ihr dazu steht, was ihr, ob es irgendwelche bestimmten Vorlieben oder Fetische gibt, die ihr eher kritisch seht. Ja, teilt uns einfach mal mit unter bratheringpodcast@gmail.com ist, glaube ich, unsere E-Mail-Adresse. Ansonsten, wir haben jetzt auch einen Instagram-Kanal, wo ihr uns natürlich auch Nachrichten schicken könnt und oder auch unter die jeweiligen Posts mit den Folgen kommentieren könnt, wie ihr zu Sachen steht. Ist alles möglich, auch auf Podigy, auch wenn das natürlich so die unsexyste Variante ist. Aber es ist
oder bei Apple.
Oder, ja gut, bei Apple, das sind ja eher so, kann man da auch Kommentare schreiben? Ich dachte, da könnte man
nur Rezensionen. Ja, tatsächlich, bei Apple Podcast kann man Kommentare schreiben.
Oh.
Wir haben sogar einen.
Das ist ja interessant. Gut.
Ja, ja.
Dann würde ich einfach mal sagen, ich hoffe, ihr hattet, ja, kann man sagen, Spaß mit dieser Folge, wenn es so eine harte Thematik war. Ich hoffe, wir konnten euch gut unterhalten und wir konnten Denkanstöße geben und
oder Stoß zurück.
Wenn nicht, vielleicht liegt die Kugel auch bewegungslos im Raum. In jedem Fall, nächste Woche sind wir auch wieder da mit einer voraufgezeichneten Folge. Und ja, bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Zusammenkunft.